SWR 2 Tandem
mit Elinor Krogmann. Vom Winde verweht, dieser US-amerikanische Klassiker von Margaret Mitchell, den Millionen Deutsche, wenn nicht als Buch, dann als Film kennen, heißt ab heute Vom Wind verweht. Dieses kleine E am Ende ist weg. Es gibt eine Neuübersetzung nach über 80 Jahren. Seit heute ist sie erhältlich in den Buchhandlungen. Und zu Gast in SWR 2 Tandem ist heute der Mann, der diese Neuübersetzung geleistet hat, Andreas Nohl. Guten Abend.
Ja, schon guten Abend.
Herr Nohl, zusammen mit Ihrer Frau Lia Timmelheber haben Sie diese über 900 Seiten in ein neues Deutsch gebracht. Was wollen Sie mit diesem weggelassenen kleinen E signalisieren?
Ja, dieses E scheint ja doch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Und das ist auch tatsächlich triftig. Vom Winde verweht, in der Übersetzung von Martin Beheim Schwarzbach, also vor über 80 Jahren geschrieben, hat einen neoromantischen Touch. Der Schwarzbach ist ja wie Mitchell 1900 geboren und er ist noch aufgewachsen in einer Zeit der Neoromantik und sagen wir mal mit einem Realismus, wie ihn Wilhelm Raabe geschrieben hat. Und das schlägt sich in dieser Übersetzung stark nieder und zeigt sich eben auch schon in dem Titel. Dieses angehängte E hat eine, wie soll ich sagen, das macht das Ganze weicher, es macht es poetischer, was aber diametral den stilistischen Ideen und Vorstellungen von Mitchell entgegenstand. Mhm. Mitchell war Journalistin und hat einen eher journalistischen, knappen, den 20er Jahre entsprechenden Stil bevorzugt und deswegen scheint uns Vom Wind verweht die authentischere Übersetzung, zumal es auch rhythmisch dem Originaltitel eben genau entspricht, im Gegensatz zu dem anderen Titel.
Herr Nohl, über 900 Seiten, wie lange haben Sie gebraucht?
Da wir nicht ununterbrochen daran gearbeitet haben, meine Frau hat ja noch einen anderen Beruf und ich habe auch teilweise andere Aufträge, aber insgesamt würde ich sagen 1,5 Jahre, aber nicht ununterbrochen.
Ja. Aber saß da immer wieder dann auch mit Ihnen Scarlett O'Hara am Küchentisch oder Red Butler?
Nein, so weit geht's nicht. Klar, man unterhält sich schon über gewisse Dinge, die einem auffallen. Jeder Roman hält ja gewisse Probleme parat, ja, und das ist dann natürlich schon gesprächsbedürftig und solche Sachen werden natürlich schon beredet. Also im Grunde hat man sich auch eher ein bisschen amüsiert.
Okay, welche Probleme lagen denn parat?
Ja, nun, das sind ja dann sprachliche Probleme, wie wir gewisse Stileigentümlichkeiten so ins Deutsche transportieren, dass sie, sagen wir, für den deutschen Leser ähnlich wirkt wie für den amerikanischen Leser, der das heute liest. Also wir wollten da schon also eine Entsprechung herstellen. Ich hatte schon davon gesprochen, von den stilistischen Intentionen. Und wie wir also vermeiden, da zu viel Schwülstigkeit, wie die erste Übersetzung das hatte, oder eben so eine zu idyllische Haltung hineinzubekommen. Jetzt die einzelnen Probleme, ja. Außer jetzt sagen wir, wo wir Rassismen natürlich rausgenommen haben.
Da wollte ich nachher Buch. Mit Ihnen ja. noch ausführlicher okay. drüber reden. Anlass war ja für die Übersetzung, dass die Rechte frei geworden sind, denn Margaret Mitchell ist vor 70 Jahren gestorben. Mhm. Und heute ist der erste Werktag, der den Verkauf einer neuen Übersetzung möglich macht. Das ging ja ganz flott dann.
Ja, also ich bin zufällig über das Datum von Margaret Mitchells Tod gestoßen.
Auch, und dann hatten Sie auch die Idee.
Ich war ein bisschen bestürzt, als ich über die Todesart von Margaret Mitchell gelesen habe. Und ich hatte mal ein Bild gesehen, wo sie als sehr schöne, attraktive Frau erscheint. Und dieser bestürzende Autounfall, sie ist ja auf der Straße tagsüber totgefahren worden von einem Taxifahrer. Und das hat mich so ein bisschen auf die Fährte dort gesetzt. Und dann habe ich festgestellt, dass das Buch frei wird. Und daraufhin habe ich mir die Übersetzung angeschaut und relativ rasch festgestellt, dass hier eine, ich sag's mal ganz vorsichtig, eine gewisse Fehlinterpretation des Originals vorliegt. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil diese Übersetzung ist ja auch 80 Jahre alt und wie gesagt zeitlich ganz anders konnotiert. Aber wenn ich nicht zufällig Frau Kunstmann abends mal getroffen hätte und wir lernten uns in dem Abend überhaupt erst kennen und ich sie fragte, sagen Sie mal, Frau Kunstmann, sind Sie eigentlich bestsellerfähig? Und sie sagte mit einem tiefen Blick in meine Augen, oh ja. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich vielleicht ein Projekt für Sie und das habe ich ihr dann per Mail geschickt. Und da war sie doch relativ rasch, auch dann mit ihrem Sohn, der ja auch den Verlag mitführt. und anderen Leuten im Verlag doch recht begeistert von der Idee. Und dann haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht.
Ja, es gibt ja Sätze, also abgesehen von dem E an Wind, sondern es gibt ja Sätze, die sind eigentlich sowas wie klassisch geworden. Zum Beispiel der erste Satz, ne? Scarlett O'Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. Also super umständlich.
Ja.
Sie machen daraus, Scarlett O'Hara war keine wirkliche Schönheit.
Mhm.
Das heißt, es ging Ihnen darum, das alles viel schlanker zu machen.
In der Tat, einerseits schlanker, aber vor allem auch textnäher. Also dem Original entsprechender, nicht? Das ist ja der Anspruch von Neuübersetzungen, auch gerade im Klassikerbereich, wie ich sie teilweise mache, dass es hier auch um philologische Genauigkeit geht. Und das ist eigentlich das Hauptkriterium, an das wir uns da gehalten haben. Und zugleich natürlich dem Ganzen im Deutschen dann einen Schliff geben, dass es sich zügig und angenehm liest, sodass der Leser auch von der Sprache her ein wenig verführt wird, ja, ein bisschen einen Glanz zu spüren in dieser Prosa und also auch gerne weiterliest.
Mögen Sie denn das Buch oder müssen Sie auch ein Buch mögen, um da tätig zu werden?
Nein, ich habe ja auch schon mal Dracula übersetzt. Eine Übersetzung, die sehr gelobt wurde. Das Buch habe ich nicht gemocht.
Aha.
Und auch bei Vom Wind verweht hält sich also mein Mögen in gewisser Weise in Grenzen. Aber ich habe festgestellt, dass einfach wahnsinnig viel Klischees über dieses Buch im Umlauf sind. Es ist also ein irrsinnig verkanntes Buch und es hat mir einfach großen Spaß gemacht und ich fand das auch eine wichtige Ausgabe bei einem so wirkungsmächtigen Roman, ihn aus diesen ganzen Klischee-Ecken herauszuholen und zu zeigen, was für eine tatsächliche Bedeutung dieser Roman hat.
Kommen denn die Klischees aus dem Film oder tatsächlich aus dem Buch?
Sie kommen natürlich aus dem Film auch. Der Film hat diese ganzen, die Klischeehaftigkeit sozusagen dann nochmal irrsinnig nach vorne geschoben. Ja, der Roman selber ist ein Desillusionsroman und auch ein kritischer Roman, der sich mit vielen Dingen in den USA sehr kritisch auseinandersetzt und in der Leserschaft sonderbarerweise schon in den 30er Jahren wurde der Roman eigentlich nur als ein Liebesroman gelesen. Und zwar auch noch am besten als eine Art von kitschigem Liebesroman. Und das ist er überhaupt nicht. Ja, also er ist ein Antikriegsroman zum Beispiel. Er ist ein Entwicklungsroman. Scarlett ist immerhin am Anfang 16 Jahre alt. Ja, es ist also ein Coming-of-Age-Roman, wenn Sie so wollen. Und am Ende ist sie 28 Jahre alt, hat 3 Kinder, 2 tote Ehemänner und was weiß ich. Ja.
Und keinen hat sie wirklich geliebt.
Ja, das ist natürlich, das ist sehr, sehr wankelmütig da in dem ganzen Roman natürlich. Man hat ja schon das Gefühl, dass eigentlich Rhett Butler für sie ganz gut wäre.
Aber sie hat es nicht gemerkt.
Es ist also so, ich habe mich in der Arbeit mit dem Buch immer mehr angefreundet, weil ich immer mehr die tiefen Schichten dieses Buchs kennengelernt habe. Und mein Respekt, meine Achtung vor Margaret Mitchell ist immer mehr gewachsen.
Unser heutiger Gast heißt Andreas Nohl und er hat Vom Wind verweht neu übersetzt. Die ursprüngliche Übersetzung ins Deutsche kam ja schon 1937 heraus von Martin Beheim-Schwarzbach, also nur ein Jahr, nachdem das Original in den USA erschienen war und fast gleichzeitig damit, dass Margaret Mitchell ihren Pulitzer Prize bekommen hat. Das heißt, man hat damals in Deutschland der Nazi-Zeit gewusst, das schlägt ein. Oder hat es?
Der Verleger Henry Govertz hat es gewusst. Und es ist natürlich sowieso eine ziemliche Leistung, die der Beheim Schwarzbach dort vorgelegt hat, der übrigens ein ganz guter Mann war. Der ist ja dann vor den Nazis nach London geflohen. Er war sowieso gebürtiger englischer Staatsbürger. Das ist ihm also ganz leicht gefallen. Aber er hat sozusagen sich dem Krieg verweigert, weswegen die Nazis das Buch dann verboten haben. Das heißt, es wurden noch 2 Auflagen bei Govertz Anfang der 40er Jahre herausgebracht, aber unter Unterschlagung des Übersetzernamens.
Mhm. Aber er hat, das ist für uns ja heute auch das Befremdliche, wenn wir diese alte Übersetzung lesen. Er spricht von Negern, manchmal abfällig von Niggern. Also er benutzt eine Sprache, die wir heute als rassistisch empfinden.
Ja. Dazu muss man zweierlei sagen. Erstens muss man den Zeithorizont beachten, in dem Beheim Schwarzbach geschrieben hat und in dem auch im Übrigen Margaret Mitchell geschrieben hat. Wir können sozusagen unsere heutige moralischen Befindlichkeiten nicht ohne weiteres auf die damalige Zeit übertragen. Das heißt, was uns heute rassistisch anmutet, an der Übersetzung etwa oder auch an dem Roman selber, war damals keineswegs so signifikant rassistisch, wie uns das heute erscheinen mag. Aber natürlich ist es immer die Chance einer Neuübersetzung. Ich sage auch immer, das ähnelt ein bisschen einer Neuinszenierung, ja, Es ist die Chance, die Dinge so neu zu formulieren, dass sie, ohne eine falsche Aktualisierung vorzunehmen, aber so, dass sie in eine neue Zeit, in eine neue Rezeptionshaltung hineinpassen und sozusagen mehr an Modernität gewinnen. Und bei uns ist es eben so, dass wir die Modernität, die der Roman selber hat, eben transportieren. Wenn ich noch was dazu sagen darf, unsere Ausgabe ist ungekürzt und also die erste vollständige. Wilhelm Schwarzbach hat mehrere Satzteile, Absätze, teilweise Seiten weggelassen. Er hatte da offenbar also freie Hand, sodass das vereinzelt auch sich wie eine Bearbeitung anschaut. Vereinzelt, sage ich. Und wir haben sämtliche Rassismen, und zwar ganz im Sinne von Margaret Mitchell, die keine Rassistin war, ja, die nur in einer rassistischen Gesellschaft gelebt hat und über eine rassistische Zeit geschrieben hat, in der Tat. Wir haben also sozusagen diese Rassismen rausgenommen. Wir schreiben also eben nicht das N-Wort, sondern wir sagen dann Schwarze. Und bei uns gibt es also diese ganzen rassistisch anmutenden Beschreibungsstereotypen nicht. Bei uns werden sie vergeblich in Neger, Wulstlippen, rollende Augen oder sowas suchen. Bei uns sind es Schwarze und sie haben volle Lippen und sie haben entweder verdrehte oder weit aufgerissene Augen. Das heißt, sie sind genau so beschrieben wie auch die anderen Personen in diesem Roman. Mhm. Zu Mitchell muss ich aber noch dazu sagen, sie hat besonders darauf achten wollen, dass kein Rassismus in diesem Buch stattfindet. Es sei denn, Menschen, die Rassisten sind, äußern sich rassistisch. Ja. Und das ist ja auch vollkommen klar, ja, nicht? Und dann kommt auch der Begriff Nigger, ja, der wird sozusagen von den Weißen dort benutzt, um die Sklaven zu bezeichnen. Aber von der Autorin werden sie das Wort nicht benutzt finden. Das wäre ja auch absurd, dann hätte ich es auch nicht übersetzt im Übrigen. Ich übersetze keine rassistischen Bücher.
Sie haben ja auch natürlich mit Figuren zu tun, die Schwarze abwerten oder despektierlich auf sie schauen. Also zum Beispiel die Zwillinge Stuart und Brent, die reden von den Darkies. Die reden nicht von ihren Schwarzen.
Das haben wir zum Beispiel
damit
gelassen.
Damit machen sie klein.
Ja, das ist dann eine Verniedlichung innerhalb des rassistischen Kontextes. Haben wir gelassen, die Darkies, weil sie als Worte im Gespräch benutzt werden. Der Begriff Darkie taucht nicht auf im Erzähltext. Und im Übrigen haben wir damit natürlich, indem wir Darkie, das macht ja der Wilhelm Schwarzbach nicht, indem wir die Darkies drin lassen, aber auch viele andere Dinge, ein viel authentischeres Zeitkolorit und auch Ortskolorit, ja. Lokalkolorit, sagt man, glaube ich. Und gerade die Dialoge, ja, geben dem Ganzen also ein etwas rauchiges, ja, ein gewisses Klima, wie man es so um 1860 in den USA sich erwarten kann. Und da haben wir großen Wert darauf gelegt, das einigermaßen rüberzubringen. Der wesentliche Punkt, wo wir den Rassismus rausgenommen haben, ist, wenn die Sklaven sich selber äußern.
Ja, ja. Die sind ja im Original, also in der ersten Übersetzung, machen die grammatikalische Fehler, sie sprechen ohne
genau,
Tee.
Genau, das ist natürlich zeittypisch gewesen. Damals wurde das so übersetzt. Ja, auch Onkel Toms Hütte wurde sicherlich damals in einer ähnlichen Weise, wo die Schwarzen nur Rade brechen, ja, und der Sprache kaum mächtig sind und Infinitiven sich artikulieren. So dass da also merkwürdige, verstümmelte Sätze rauskommen. Und das ist schlicht und einfach ein Fehler. Das ist auch im Original nicht der Fall. Mhm. Bei Mitchell sprechen die Sklaven eine ganz normale Sprache, nur es ist phonetisch abgeschliffen. Das ist ja was ganz anderes, ja. Das phonetische Abschleifen haben wir natürlich gemacht, aber ansonsten sprechen all diese Sklaven und Sklavinnen wie normale Menschen. Und im Übrigen sprechen auch bei uns die Weißen teilweise eine etwas vereinfachte oder Alltagssprache, ja, eine etwas abgeschliffene Alltagssprache, weil es ein ziemlich raues Land ist, das also nicht so wahnsinnig kultiviert und zivilisiert daherkommt, wie etwa das Leben in den Städten.
Was mir auch an dem Text aufgefallen ist, dass ja auch manchmal ihre Männerbeschreibungen seltsam sind von Margaret Mitchell. Also die Zwillinge, Stuart und Brent, wir haben gerade die schon angesprochen, die vergleicht sie mit Pferden. Also die macht die ist eine reine Physis, ja. So als hätten die gar keinen Kopf. Und sie schreibt ja auch, die lesen nicht gerne und vielleicht haben sie ein Buch in ihrem ganzen Leben gelesen und so weiter. Also sie reduziert doch Männer auch ab und zu auf rein physische, wilde tierische, fast tierische Wesen.
Ja, in der Tat. Das hat gerade diese Talton-Zwillinge haben so leicht was Animalisches und sind ja auch ziemlich beschränkt. Ja, also es kommt ja sowieso also ein riesiges Tableau von Personen in diesem Roman vor. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zu den Talton-Zwillingen, die grobe Burschen sind, die gerade von der Universität, glaube ich, zum dritten Mal geflogen sind, wenn wir Red Butler nehmen, ja, ein, in gewisser Weise ein Außenseiter dieser weißen Gesellschaft, das ist ein verblüffend gebildeter Mann, der immer mit erstaunlichen Zitaten aus dem elisabethanischen Englisch plötzlich hervortritt und so weiter. Und der ohnehin auch als Figur, also genau das Gegenteil ist von diesen Pharma-Tölpeln, und der ja einen dezidiert kritischen Blick auf diese Südstaatengesellschaft wirft, der den angefangenen Krieg, den Bürgerkrieg, für falsch hält. Und er hat keine Sklaven, er hat noch nicht mal schwarze Angestellte, der Red Butler. Zumindest solange er noch nicht verheiratet ist mit der Scarlett. Also er lebt ohne Sklaven und geht mit den Schwarzafrikanern immer ausgesprochen achtungsvoll und höflich um. Das ist sehr, sehr auffällig in diesem Roman. Also ich habe den Eindruck, dass der Red Butler ein bisschen eigentlich die politische Ambition und politische Vision von der Autorin am meisten transportiert.
Herr Noel, müssen Sie als Übersetzer die historische Situation, die Sie übersetzen, in der der Text spielt, gut kennen?
Ja, ohne Zweifel. Ich bereite mich bei meinen Übersetzungen immer ziemlich ausführlich vor und mein Bücherschrank wird dann immer voller, beziehungsweise die Bücherregale, weil ich habe mir also jede Menge Literatur besorgt über den Bürgerkrieg und über die historische Situation zwischen den Nord- und den Südstaaten, auch was die Nachkriegszeit, die sogenannte Reconstruction anbelangt. Da habe ich mich also mit Wissenschaft beschäftigt. Das ist auch deswegen wichtig, weil ich ja bei meinen Sachen, die ich auch herausgebe, Nachworte schreibe, die ja auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sein müssen. Sonst ist es ja sinnlos. Sonst wäre es nur, Entschuldigung, wäre es ja nur Journalismus. Das sollte es in einem solchen Buch nicht sein. Und außerdem ist ein riesen Anmerkungsapparat dran, wo also die einzelnen Kriegszüge, Schlachten, die Generäle und was weiß ich, es wird also alles ziemlich genau aufgeführt. Da muss ich mich schon ein bisschen auskennen.
Sonst passieren auch Fehler, Übersetzungsfehler.
Könnte sein, könnte sein.
Margaret Mitchell hat ein paar Jahre als Journalistin gearbeitet, bevor sie dieses Buch geschrieben hat. Merkt man diese Arbeitsphase, diese Tätigkeit im Buch an?
Also ich würde sagen, ja. Sie hat sich auch selber in Briefen zu dem, ich hatte vorhin schon mal von der stilistischen Intention gesprochen, sie hatte sich da in Briefen ja auch zu geäußert. Und die 20er Jahre, die sogenannten Roaring Twenties, auch als Charleston-Zeit und so bekannt, die sie ja mit vollen Zügen genossen hat und mitgemacht hat, das war ja eine Zeit, in dem der Journalismus die Literatur mächtig zu prägen anfing. Also Ring Lardner war also ein stilistisches Vorbild. Hemingway hat sein bedeutendes Buch In Our Time, in unserer Zeit, 1924 publiziert. Und da sieht man ja schon, welche Stilhaltung sozusagen langsam prävalent wird in der Zeit. Und Mitchell gehört zweifellos zu einer, sagen wir mal, Autoren- und Autorinnenkohorte, die eben weg wollte von dieser alten Südstaatenliteratur, in der alles eben, wie vorhin schon mal gesagt, romantisiert und beschönigt wird. Ihr geht es eigentlich um eine glasklare Darstellung der Wirklichkeit. Das ist auch vielen Rezensenten damals aufgefallen, die gerade ihren Realismus so gelobt haben und betont haben.
Sie hat ja auch geschrieben, es sollte auch deutlich werden, dass auf den Feldern der Südstaaten, auf den Baumwollfeldern sehr hart gearbeitet wurde.
Ja, richtig. Sie beschreibt den Norden ja von Georgia und da ging es eben nicht so vornehm zu, sondern das war schon ein raues Ländchen.
Sie hat eine rassistische Gesellschaft beschreiben wollen. Wie sah es denn damals aus in Bezug auf der Gleichstellung von Schwarz und Weiß? Was war normal?
Als sie jetzt geschrieben hat, meinen Sie?
Ja,
zu der Zeit, also in den 20er Jahren. Ja, nun, da herrschte eine knallharte Segregation. Also Schwarz und Weiß waren getrennt, haben nicht die gleichen Schulen besucht und so weiter. Und die Schwarzen haben die minderen Jobs quasi ausgeführt. Und die Weißen waren die eindeutige Herrenschicht in den Städten. Margaret Mitchell ist ja in Atlanta aufgewachsen. Und in diese rassistische Gesellschaft ist sie nun hineingeboren worden und für sie war die Segregation, also die Trennung zwischen den Rassen, also Rasse in Anführungszeichen, war für sie die normale Welt. Ja, das wird man ihr nicht vorwerfen können, auch wenn man es nicht jetzt sonderlich sympathisch finden mag. Aber sie hat sich im Roman eben vollkommen daraus befreit. Ja, also sie selber vertritt eben keine rassistischen Positionen. Sie äußert sich dazu auch, ebenfalls in Briefen, dass sie das also um Himmels Willen in jeder Weise vermeiden will. Und es ist so, dass ihr im Laufe der Arbeit an diesem Roman die Segregation auch immer zweifelhafter wurde. Und sie hat also eine Universität unterstützt und dort Stipendien für schwarze Studenten finanziert und so weiter und so weiter. Und der Direktor dieser Universität, mit dem sie also in gewisser Weise sich angefreundet hatte, das war einer der Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung, die später dann von Martin Luther King ganz nach vorne gebracht wurde. Also sie ist da auch durchaus selbstkritisch gewesen. Und so schön es ja ist, dass anhand des Films etwa eine erste schwarze Schauspielerin einen Oscar bekommen hat, so beklemmend ist es doch auch, dass diese schwarze Schauspielerin, der Name mir jetzt gerade nicht geläufig ist, die aber sehr berühmt ist, nicht zu der Filmvorstellung, zu der ersten in Atlanta kommen durfte, eben aufgrund der Segregation. Ja. Mhm. Und das hat Margaret Mitchell auch sehr bedauert.
Mhm. Sie hat ja auch aufgrund des großen wirtschaftlichen Erfolges dieses Buches dann nachher sich für bessere Bildung für Schwarze und so weiter engagieren können. Wie hat denn dieser Preis, der Pulitzer Preis und der gute Verkauf des Buches, wie hat der Erfolg des Romans ihr Leben verändert?
Ja, er hat ihr Leben vollständig überfordert und überfremdet, kann man sagen. Sie wurde dann teilweise so berühmt, dass sie ungern auf die Straße gegangen ist oder sich sogar ganz zurückgezogen hat. Aber sie hat so viel Briefe bekommen aus aller Welt, ja, zigtausende von Briefen, die sie alle selber beantwortet hat, teilweise mit zwei Sekretärinnen zusammen, sodass also ihr Leben vollkommen aufgesogen wurde von der Repräsentanz dieses Buches, ja. Und das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Angelegenheit, ja. Und sie war sehr pflichtbewusst. Sie hat das natürlich alles mit einer großen Strenge und Werf gemacht. Also sie hat einen großen Teil ihrer Lebensfreiheit eigentlich verloren.
Das Image dieses Buches ist ja auch stark von Verfilmung geprägt. Also von Vivien Leigh und Clark Gable, dem großen Liebesdrama, herausgekommen 1939. Hat dieser Filmklassiker, dem Buchklassiker letztlich geschadet?
Ja, würde ich sagen, das kann auch nicht im Sinne von Mitchell gewesen sein. Der Erfolg natürlich möglicherweise schon, oder ich würde sagen, ja, sicher. Aber der Film geht von einer ganz anderen Weltsicht aus. Er will in jedem Fall diese Zeit glorifizieren. Ja, es gibt da ja einen Vorspann von Ben Hecht in dem Film, wo gesagt wird, das ist also die Zeit gewesen, als es noch ritterliche Männer gab und was weiß ich. Also wirklich richtiger Kitsch. Und wenn Sie jetzt mal unsere Übersetzung mit der von Björn Schwarzbach vergleichen wollen und in Beziehung zum Film sehen wollen, dann würde ich sagen, dass der Björn Schwarzbach einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat wie der Regisseur Fleming, Victor Fleming, nämlich sozusagen eine Verschönerung, ja, eine Verweichlichung in Anführungszeichen, ja, dieses Buches. Während also bei uns geht es eher wie bei Quentin Tarantino zu, ja. nicht mehr Victor Fleming, sondern Tarantino. Und da sind also ganz andere Sachen stehen da im Vordergrund, ja. Mhm. Und es wird einfach härter. Zum Beispiel die Auseinandersetzungen in den Gesprächen zwischen Scarlett und Red am Ende, das hat durchaus Züge von Strindberg, ja. Das ist wie Geschlechterkampf, ja. Mhm. Und das spürt man bei uns sehr. Also die Härte ist dann tatsächlich auch schwer auszuhalten für den Leser, weil es so unglücklich ist, das Ganze, ja.
Sind Sie auch für eine Neuverfilmung?
Natürlich, muss nicht Tarantino sein, aber ich wäre am besten aufgrund unserer Neuübersetzung für eine Neuverfilmung.
Andreas Nohl hat zusammen mit Liat Himmelheber seiner Frau Margaret Mitchells Kriegsepos Vom Wind verweht neu übersetzt. Herr Nohl, Sie haben das zu zweit gemacht. Hatten Sie genug von dieser einsamen Tätigkeit, des Übersetzens?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mit meiner Frau in den 90er Jahren mal drei sehr schöne Jugendbücher, über Mädchen meistens handelnd, übersetzt. Das hat damals großen Spaß gemacht. Die Autorin hieß Diane Sheldon. Und Ich hatte hier von Anfang an das Gefühl, weil es ein Roman ist, der von einer Frau handelt. Ja, die Hauptprotagonistin ist eben eine Frau. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn mir da meine Frau helfen würde.
Teilt man das dann auf? Du machst Seite 10 bis 20,
ja, ich mache 20 bis 30? Ja, quasi. Es ist so, dass bei meinen Übersetzungen meine Frau ohnehin die erste immer ist, die das Ganze liest und überarbeitet sozusagen. Also eine Art Erstlektorat durchführt. Das ist hier natürlich genauso. Sie hat also meine Teile lektoriert und ich habe ihre lektoriert. Und daraus ist dann zusammen etwas relativ, oder würde sagen, sehr, sehr Einheitliches geworden. Zumal wir ja bei gewissen Fragen uns auch immer dann kurzschließen konnten und das klären konnten. Wir waren nicht bei allem einig. Auch bis zum Schluss waren wir bei gewissen Dingen nicht einig. Aber insgesamt ist daraus doch ein recht rundes Ding geworden, dass wir ja auch nochmal extra nicht nur von einem Verlagslektor, sondern auch von einem privat von uns hinzugezogenen Lektor haben durcharbeiten lassen. Und das Ganze ist ja dann mehrfach auch nochmal gelesen worden und meine Frau hat es dann nochmal insgesamt gelesen und überarbeitet, sodass da also eine runde Sache bei rausgekommen ist.
Würden Sie sagen, das ist jetzt eine Gemeinschaftsarbeit oder hat da einer mehr Input gegeben?
Also es ist so, dass meine Frau sicherlich etwas mehr übersetzt hat als ich, also mehr als die Hälfte. Dafür habe ich aber das Nachwort beigesteuert und die Anmerkungen. Also insgesamt ist das wirklich eine 50-50-Sache gewesen. Und ich muss auch sagen, ich hätte das zeitlich natürlich gar nicht geschafft. Also in anderthalb Jahren hätte ich das nicht geschafft. Wären wir also auch nicht termingerecht auf dem Markt erschienen. Das war wirklich nur möglich, indem meine Frau da eingestiegen ist, die das am Anfang gar nicht so gerne gemacht hat, die dann aber hinterher sozusagen so ein bisschen auch Freude daran gefunden hat und Blut geleckt hat. Denn Übersetzen kann eine sehr, sehr gemütliche Arbeit sein.
Gemütlich?
Kann sehr gemütlich sein,
ja. Was da dran ist gemütlich?
Ja, draußen schneit und man sitzt gemütlich an seinem Tisch, trinkt seinen Tee und es ist ja eigentlich doch eine sehr interessante, immer wieder herausfordernde Arbeit, die Dinge so ins Deutsche zu bringen, dass sie eben funktionieren. Also das ist doch sehr, sehr anregend.
Was war denn eigentlich Ihr Ziel überhaupt? Also gut, dass Sie eine schöne Arbeit machen können, dass Sie auch ein bisschen Geld verdienen, aber ging es Ihnen auch darum, irgendwie Margaret Mitchell in einem neuen Licht zu zeigen?
Ja, in der Tat. Das hatte ich vor. Ich wollte mal klar machen, dass das eine sehr moderne Frau war und hier einen modernen Roman geschrieben hat, der sich jetzt natürlich nicht mit James Joyce vergleichen kann. Das ist auch nicht seine Absicht, ja. Aber er steht doch in der Tradition großer historischer Romane, sagen wir Fontane vor dem Sturm, ja. Das spielt ja nach den Napoleonischen Kriegen, ähnlich wie Krieg und Frieden von Tolstoi. Auch wenn es den literarischen Rang von Tolstoi nicht erreichen mag, so hat es doch diese Werf der Konzeption. Und das muss man ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass eine junge Frau, eine junge Autorin sich also einen solchen ungeheuer kontextreichen Vorwurf zugrunde nimmt. Das ist schon also wirklich eine sagenhafte Leistung. Und das Buch ist eben, wie ich finde, insgesamt weit unterschätzt. Ja, es ist eines der unterschätztesten Bücher der Welt. Und ich würde es mal Weltunterhaltungsliteratur nennen. Ja.
Ist es historisch genau?
Sehr genau. Es ist sehr genau. Auch da, also Mitchell hat sich ja jahrelang, nachdem sie die Rohfassung fertiggestellt hatte, ist sie rumgereist und hat also alle Schauplätze nochmal sich angeschaut und alle Daten sich angeschaut und so weiter und so weiter. Und auch, wie sie eben die Gesellschaft beschreibt, die weiße Gesellschaft in den Südstaaten, nachdem der Krieg verloren ist, ja, wie verzweifelt diese Leute sind, wie arrogant sie bleiben, wie verzweifelt sie sind, wie sie sich als Verlierer empfinden. Ich fühle mich immer an die ehemalige DDR erinnert, ja. Das ist genau das gleiche sozialpsychologische Phänomen, nicht? Die Menschen fühlten sich ihres Lebens und ihrer Identität enteignet. Und genau das erleben wir hier bei Mitchell. Das liest sich manchmal also verblüffend parallel zu der deutschen Geschichte.
Wie wird es denn jetzt weitergehen mit dem Buch? Gehen Sie auf Neuübersetzungslesereise oder steht sowas gar nicht an?
Ja, also es ist jetzt schon eine Anfrage. Also natürlich gehe ich da auf Lesereise, möglicherweise auch meine Frau. Manches können wir auch zusammen machen. Es sind ja auch viele Lieder in dem Roman. Meine Frau würde wahrscheinlich auch sogar sich hinreißen lassen, diese Lieder teilweise zu singen.
Sie ist Sängerin.
Ja, sie ist Sängerin. Also das ist ihr Hauptberuf. Also wir warten jetzt mal ab, was da kommt. Und natürlich bin ich auch jederzeit bereit, das Buch vor Publikum vorzustellen.
Sie sind ja selber auch Schriftsteller, also nicht nur Übersetzer, sonst aus dem Englischen, sondern Sie haben 2 Bände mit Erzählungen zum Beispiel veröffentlicht. Lässt sich das denn gut vereinbaren? Mal übersetzen, selber schreiben?
Nein, ich habe so bis Anfang 40 habe ich geschrieben, dann hinterher noch ein Band mit Essays gemacht. Also insgesamt 4 Bücher, aber als ich dann anfing als Breadwinner der Familie, also nicht Breadwinner der Familie zu übersetzen anfing, da ließ das mit dem Schreiben dann doch stark nach und ich werde erst wieder zu schreiben anfangen, wenn meine Übersetzungsprojekte, von denen ich noch einige habe, wenn die abgeschlossen sind.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den Übersetzungsprojekten, mit Margaret Mitchells Roman und mit Ihren eigenen Büchern, die noch kommen werden. Das war SWR 2 Tandem mit dem Übersetzer aus dem Amerikanischen Andreas Nohl. Die Redaktion dieser Sendung hatte Nadja Odi und mein Name ist Elino Krogmann.